Ich denke, die größte Herausforderung wird sein, für uns herauszufinden, bekommen wir die Probleme der Zeit, der Fachkräftemangel, bekommen wir unsere Ideen, unsere Visionen, die wir haben im gastronomischen Bereich, finanziert, bekommen wir die umgesetzt. Wir haben ein Unternehmen, was seit 35 Jahren erfolgreich ist, wo wir trotz alledem natürlich versuchen wollen, das Profil zu schärfen. Wir wollen eine höhere Qualität noch anstreben. Die Frage ist natürlich, die wir uns nicht beantworten können jetzt, das werden wir jetzt herausfinden, indem wir Testphasen haben, wird das hier fort angenommen?
Heute, liebe Hörerinnen und Hörer, mache ich einen weiten Ausflug mitten ins idyllischste Brandenburger Land, dahin, wo es vielleicht am allerschönsten ist. Und damit ist nicht nur die wunderbare Seenlandschaft gemeint, denn im Hotel und Restaurant am Alten Rhin in Altruppin treffe ich den Gründer Bert Krusnowski und seinen Sohn Markus, der nach einem langen Karriereweg rund um die Welt hier wieder angekommen ist. In dem Haus, das seine Eltern vor gut 30 Jahren übernommen haben. Wie verbindet man bewährte Traditionen mit frischen Ideen aus der großen, weiten Welt? Welche Chancen, aber auch welche Herausforderungen bringt so ein Schritt für Kinder und Eltern? Genau darüber sprechen wir heute, direkt vor Ort zwischen Brandenburger Seeidylle und einem Hauch kalifornischer Innovation. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mach es in Brandenburg, dem Podcast der IHK Potsdam. Mein Name ist Stefanie Schuster und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Und guten Tag, Herr Krusnowski Senior.
Ja, recht schönen guten Tag, die Herrschaften, die dazuhören.
Und guten Tag, Herr Krusnowski Junior.
Natürlich auch von meiner Seite herzlich willkommen.
Herr Krusnowski, Sie haben das Haus hier vor mehr als 30 Jahren, ich glaube, neu belebt. Wie kam das eigentlich?
Ich hatte gleich 91 einen Betrieb gepachtet in Neuruppin. Also das war zufälligerweise mein Ursprungsbetrieb, den ich auch zu DDR-Zeiten geleitet hatte. Wir wohnten zu der Zeit hier in Altruppin, hatten hier ein kleines Häuschen. Und ich bin natürlich jeden Tag an diesem Betrieb hier vorbeigefahren. Der war zu der Zeit dann geschlossen. Ich hörte ursprünglich der Metallaufbereitung Magdeburg, die hatten das als Ferienheim und Tagungshotel hier genutzt. Dann gab es natürlich dieses Gesetz zur Auflösung des Volkseigentums und die wurden abgewickelt. Und wie der Zufall so wollte, hatte ich mit meiner Frau gesprochen, Mensch, lass uns doch mal hier was für das Alter machen, das hätten wir aber ein bisschen Eigentum und das könnten wir ja dann noch vielleicht nebenbei bewirtschaften. Hat sich herausgestellt, dass wir das dann nicht mehr gemacht haben, sondern voll bewirtschaften, ist klar. Und dadurch war dann noch der Zufall, dass es über die Treuhand damals ein Sonderprogramm gab. Da wurden unter anderem dieses Objekt angeboten zu einem Preis X, der insbesondere Einheimischen die Möglichkeit gab zu kaufen und nicht den Meistbietenden. Da ging es um die beste Konzeption und die beste Idee. Und die wurde dann auch zustimmend hier vom Gemeinderat positiv bewertet. Und dadurch konnten wir es kaufen. Die Mittel, um das auch gleich zu verraten, war ein Restitutionsanspruch über meine Mutter zur Oma, ein Häuschen, was ich verkaufen konnte und dadurch hatten wir das Startkapital, diese Sache hier anzufangen.
Was war denn Ihre besondere Konzeption? Sie haben es gerade angedeutet.
Also Altruppin hatte gar kein Hotel mehr und wir haben gesagt, okay, wir wollen Urlauber hier haben, also Hotelgäste. Und wir waren ja immer schon in der Gastronomie, auch zu DDR-Zeiten, in der gehobenen Mittelklasse unterwegs und das wollten wir hier auch umsetzen.
Und da haben Sie gleich Ihre Kinder mit eingearbeitet, stimmt's, Herr Krusnowski Junior?
Man hat im Endeffekt angefangen mit Kleinigkeiten, wenn man früher die Reisebusse kam, dass man die Koffer mit hochgetragen hat oder auf dem Grund stehen Rasen mäht oder in der Küche mitgeholfen hat. Also ich war von Anfang an irgendwo immer mit dabei und bin mit der Gastronomie und der Hotellerie dadurch natürlich auch groß geworden.
Haben Sie nie gedacht, oh, ich weiß nicht, ob die Hotellerie für mich das Richtige ist?
Schon, da gab es bestimmt die Zeit zum Ende der Schule, wo dann die klassischen Schulpraktikas anstanden, hat man sich dann doch mal umgeguckt und war im einen Fall war das mal im EDV-Bereich und Lackiererbereich, habe dann aber nach Praktikums auch festgestellt, dass es eigentlich nicht meins ist. Und erst nach einem Ferienpraktikum in Österreich im Salzburger Land habe ich eigentlich festgestellt, dass ich da auch im Hotel gearbeitet habe und dass es mir eigentlich gefällt. Und dadurch bin ich in die Gastronomie gekommen.
Also da habe ich ihn unterstützt von Anfang an, weil ich habe immer zu ihm gesagt, also was du hier in Brandenburg lernen kannst, das kannst du auch bei uns lernen. Und da wir das nicht wollten, haben wir bewusst damals einen Betrieb in Österreich, super Hotel, Sporthotel oben auf dem Berg, gefunden und gesucht. Mit einer klassischen Ausbildung, also richtig alte klassische Ausbildung, angefangen über die Fleischerei, Konditorei und das hat den Weg dann geebnet.
Aber ein anstrengender Weg, oder Herr Krosnowski?
Ich sag mal, klar, das war schon anstrengend, mit 16 Jahren zu sagen, ich gehe jetzt nach Österreich, nach Tirol. Hat mir die richtigen Werkzeuge an der Hand gegeben, um dann die folgenden Karriereschritte so zu machen. Ich hatte schon immer diesen Traum Amerika. Ich wollte unbedingt mal nach Amerika gehen, wollte in Amerika arbeiten. Jetzt hat mein schulisches Englisch dazu nicht ausgereicht. Da kamen dann meine Eltern auf die Idee, Mensch, wenn du nach Amerika willst, dann müsste man sich ja mal vorbereiten. Vielleicht mach doch mal ein halbes Jahr Aufenthalt in Malta. Und bin dann nach Malta gegangen, habe da eine Sprachschule besucht, um mich auf Englisch vorzubereiten. Und in der gleichen Zeit haben wir schon parallel den Bewerbungsprozess angefangen und haben uns Hotels in Amerika rausgesucht und geguckt und diesen Visumsprozess vorzubereiten. Amerika-Visum ist ja immer das große Gruselthema, wo viele darüber Angst haben, was auch gut und gerne ein Jahr Vorbereitung gebraucht hat. Wir haben den Job gefunden, mehrere Interviews gehabt. Wir hatten uns dann im Endeffekt entschieden für ein Hotel in Houston, Texas, ein Four Seasons Hotel, großes 5-Sterne-Luxushotel und haben darauf dann den Bewerbungsprozess vorbereitet. Mit viel Hilfe, das haben dann auch da meinen Eltern wirklich zu verdanken, die mich da mit unterstützt haben und geholfen haben, weil ich dann das J-1-Visa in Amerika und nennt sich Professional Trainee und bin dann halt nach Houston, Texas gekommen.
Und wie war es dann in Houston?
Gut, kann mich immer noch erinnern, am allerersten Tag, wo ich angekommen bin und vom Hotel selber in einer großen Limo in Houston, Texas am Flughafen abgeholt wurde und dachte, ich bin so ein bisschen im falschen Film, weil der Limousinenfahrer sagt, ach, du bist unser neuer stellvertretender Küchenchef, weil ich war gerade mal frisch ausgebildet. Hat sich dann im Nachhinein rausgestellt, dass er sich vertan hatte. Da kam nämlich noch jemand aus der Tschechei, aus Prag, der Stellvertretende war. Und ich war dann da halt Stationschef für, in der französischen Küche sagt man Gattmaché, also alles der kalte Posten, Vorspeisen und habe da halt auch wirklich dann diese 300, 400 Mitarbeiter-Hotels mit wie vielen Zimmern dazu und dieses klassische amerikanische Corporate-Life eigentlich auch schätzen und lieben gelernt, weil halt sehr, sehr organisiert war.
Aber da sind Sie ja gar nicht geblieben, stimmt's?
Nee, ich musste ja dann, wie ich ja schon erwähnt habe, was das J-1 aussagt, musste ich ja dann das Land auch verlassen, habe in der Zeit in Houston, Texas eine junge Frau kennengelernt namens Evelyn, die jetzt auch meine Frau ist. Sie ist nach Texas gekommen, weil sie an der Texas A&M School Ernährungswissenschaften studiert hat und wollte danach halt auch eine Ausbildung als Köchin machen. Und dann irgendwann hatte ich ja im Hinterkopf, Mensch, wir haben ja da ein Hotel und sie will auch gerne reisen. Ich kann ja mal anbieten, ob sie Lust hat, mit nach Deutschland zu kommen und vielleicht bei meinen Eltern zu arbeiten. Naja, nicht lange drüber nachgedacht, dann mit meinen Eltern gesprochen, ob sie noch einen Koch brauchen. Und da war zu der Zeit die Idee offen. Und dann haben wir uns drum gekümmert, dass wir für sie das Visum zusammen mit ihr organisieren, dann kamen sie halt hier auch mit rüber und dann waren wir nicht nur deswegen hier erstmal in Deutschland mit Evelyn, die dann hier auch gewohnt hat und ich habe in der Zeit einfach eine Weiterbildung besucht für 3 Jahre, habe mich auch ein bisschen betriebswirtschaftlich vorbereitet.
Aha, worauf?
Um mich dann halt einfach erstmal weiterzubilden, da war noch nicht so eine große Vision dahinter, aber nach dieser Ausbildung kam dann die Idee, dass ich sage, ich möchte jetzt doch nochmal nach Amerika mit meiner Frau. Für uns war der nächste Schritt, dass wir sagen, wir wollen uns jetzt darauf vorbereiten, dass wir sagen, wir haben beide die doppelten Staatsbürgerschaften. Irgendwann habe ich dann die Green Card bekommen und haben uns dann entschlossen, nach San Diego zu ziehen. Haben da in ein Hotel angefangen namens Pantry Hotel, meine Frau in der Küche und ich im Service.
Und dann haben sie sich hochgearbeitet und dann?
Ich war zum Schluss halt der General Manager für eine Bierlokale in dem Hotel. Die hatten 6 verschiedene Restaurants und eins davon hieß Nathan's Beer Hall. Und da haben sie sich wohl gedacht, Mensch, der hat einen coolen deutschen Akzent, der passt da gut hin und habe das da vor Ort gemanagt. Das habe ich für ein Jahr gemacht, bis kurz vor der Pandemie. Wir haben uns dann aber dann doch wieder umgeschieden, hochzuziehen nach San Jose, weil Evelyns Eltern kommen aus San Jose, Kalifornien, im Silicon Valley. Wir haben das Hotel eröffnet, alle waren eingestellt. Eine Woche später wurde das Hotel wieder geschlossen und unsere kompletten Mitarbeiter wurden eigentlich gekündigt wegen der Corona-Pandemie. Und dann war ich auch erstmal für 1,5 Jahre in Amerika arbeitslos, weil die Gastronomie eigentlich komplett brach lag. Aber wir mussten uns was überlegen, wie wir weiter Geld verdienen. Und das haben wir dann halt über kleine Online-Geschichten gemacht und habe dann angefangen in einem schönen großen Hotel namens Rosewood Suntel und habe mich dann über 3 Jahre Stück für Stück hochgearbeitet zum Restaurant General Manager und habe dann zum Schluss das große Restaurant mit 50 Mitarbeitern geleitet, was so das Flaggschiff-Restaurant der Kette war in dem Moment. Und es war halt spannend, von einem Hotel anzufangen als ein junger Manager, was gerade aufgemacht hat nach der Pandemie, und dieses Hotel langsam wieder hochzufahren zu vollen Speed.
Aber hatten Sie zwischendurch Heimweh nach Deutschland oder wie kam das dann, dass Sie hier wieder gelandet sind?
Heimweh hatte ich noch nie. Wir hatten schon immer mit den Gedanken gespielt, uns irgendwann mal selbstständig zu machen, irgendwie eine eigene Idee, ein eigenes Konzept umzusetzen. Und natürlich war bei mir immer ein Hinterkopf, meine Eltern haben ja noch einen Betrieb. Der wirklich große ausschlaggebende Punkt war die Geburt unserer 2 Kinder, Martin und Ilana. Amerika, so schönes Land ist, wenn man jung ist und Erfolg und Karriere haben möchte. Aber sobald das Leben mal in Amerika ein bisschen komplizierter wird, was ja Kinder mit sich bringt, ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Kindergartenplätze in Amerika sind extrem teuer und wir standen im Endeffekt vor der Entscheidung, dass entweder einer von uns bleibt Vollzeit zu Hause und kümmert sich um die Kinder und der eine arbeitet Vollzeit oder wir suchen uns eine andere Lösung. Und da kam dann jetzt wirklich das deutsche Sozialsystem, wo wir sagten, das ist eigentlich genau das Richtige für uns. Die Kindergärtenplätze, wir haben die Unterstützung meiner Eltern, wir haben hier vor Ort Arbeit, wir können unsere Träume und unsere Vision hier auch umsetzen. Und weil zu der Zeit dann auch meine Eltern gekommen sind und sagten, könnt ihr euch das vorstellen, wir wollen jetzt unsere nächsten Schritte planen, haben wir uns das ernsthaft überlegt und haben gesagt, wir probieren das jetzt mal aus und wir stellen uns und wir gucken uns das genauer an. Und sind jetzt seit letztem Jahr auch hier und sind sehr gut angekommen. Und wir merken einfach, dass wir trotz vieler Arbeit doch mehr Zeit und eine bessere Balance haben.
Wie hat Alt-Ruppin Sie angeschaut? Sind Sie gut aufgenommen worden?
Ja, man muss dazu sagen, Alt-Ruppin oder auch Neuruppin, finde ich, war schon in meiner Jugend immer ein Leuchtturm in Brandenburg. War schon immer eine sehr bunte und weltoffene Stadt für die Größe, was Neuruppin eigentlich ist. Klar, wir sind nicht Berlin, aber trotz alledem ist mir das schon als Kind und als Jugendlicher immer positiv aufgefallen, dass Neuruppin weltoffen, bunt und damit sehr positiv umgeht. Es gibt so natürlich immer so diese Kulturschocks, von denen man spricht. Auch die hatten wir natürlich mit einigen Sachen nach so vielen Jahren im Ausland Erfahrungen. Aber im Großen und Ganzen werden wir hier vor Ort gut aufgenommen. Ich denke auch, dass die Menschen hier vor Ort das toll finden. Die finden es gut, dass Leute wieder zurückkommen und es auch wertschätzen und es vor Ort wagen.
Ich wollte von Ihnen wissen, Frau Krasnowski, wie das war, hier anzukommen.
Sag mal so, die erste Jahr war ein bisschen schwierig, definitiv. Die Kultur ist einfach anders. Es dauert eine Weile zu gewöhnen daran am Anfang, weil es ist nicht so eine offene Kultur. Hat so ein Jahr gedauert, bevor ich einen Freund hatte. Ich habe auch richtig viel schöne Unterstützung von meinem Mann, seiner Familie und so. Und das hat mir auch sehr viel geholfen. Jetzt läuft das ein bisschen besser. Aber jetzt bin ich wirklich super zufrieden, hier zu sein. Finde ich sehr schön. Schöne, schöne Stadt. So viel zu tun. Och Mensch, ich finde es einfach toll. Und jetzt haben wir 2 Kinder und finde ich noch ein Stück schöner, alles zusammen zu machen.
Haben Sie denn daran noch geglaubt, dass Ihr Sohn jemals zurückkommt?
Also geglaubt habe ich immer daran. Du hast zwar nicht in Deutschland diese Chancen, wie in USA, und wir haben in Deutschland auch viele Restriktionen und viele Dinge, die uns das Leben schwer machen. Aber so betrachtet, in der Zeit, die ihr ja gerade beschreibt, ist das hier schon nicht schlecht. Das sollten alle, die hier leben, nicht vergessen. Und man kann auch hier sich verwirklichen. War auch mein Ansatz, zu sagen, kommt her und wir machen mal so ein Zeitfenster auf zwischen 2 bis maximal 5 Jahre, ich hoffe, es werden jetzt vielleicht bloß 3 Jahre oder so, wo ihr mitarbeitet, die Dinge, die hier problematisch sich darstellen, miterlebt und dann wir gemeinsam entscheiden, jawohl, wir wollen oder wir wollen nicht. So wie es aussieht, sind wir auf einem guten Weg. Da gibt es eben immer noch so ein paar Dinge, die hier in Deutschland eine Rolle spielen, die wir jetzt nochmal lösen müssen.
Welche denn?
Na, zum Beispiel diese Personalgewinnung. Also Personal ist ja ein Riesenthema in unserer Branche. Da haben wir aber Anfang des Jahres hier mal wieder gemeinsam Jassi gegeben. Wir waren schon immer so ein bisschen international unterwegs. Und da haben wir festgestellt, also das Personal, das kriegen wir schon. Jetzt sind wir so bei den saisonalen Schwankungen, wie kriegen wir das betriebswirtschaftlich besser gemanagt? Natürlich auch bei der Investition oder bei so Themen wie jetzt Digitalisierung. Da haben wir festgestellt, dass wir hier Urwald sind. Wenn Sie hier keinen vernünftigen Internetanschluss haben, dann können Sie natürlich hier Technik einbauen, wie Sie wollen. Wenn dann das vielleicht das Jahr oder der Winter oder so vorbei ist, denke ich mal, werden wir schon mal eine Entscheidung haben, weil wir brauchen ja auch eine Entscheidung, wenn Investitionen anstehen. Man kann natürlich nicht in irgendeinen Betrieb investieren, der keine Zukunft hat. Wenn da aber jemand ist, der sagt, okay, hier bin ich, dann kann man also konzeptionell A, selber investieren, aber B, auch, sagen wir mal, die Banken inspirieren zu sagen, oh Gott, da ist ein junger Mann, der hat hier tolle Ideen und da ist schon zu merken, da passiert was, an deren Seite stehen wir.
Da haben Sie ja alle drei Töpfe der Pandora schon schön nebeneinander gestellt, ne? Die Fachkräftegewinnung, die ein solch fürchterlich dramatisches Thema ist, auch und gerade in Brandenburg. Die Finanzierung ist immer eine sehr heiße Sache. Und dann haben Sie noch einen weiteren Punkt benannt, nämlich die Digitalisierung. Und wir haben ja hier den Klassiker am Tisch, ne? Die Generation, die es aufgebaut hat und die ihre Faxnummer natürlich noch im Kopf hatte. Und der junge Erbe, der sagt, vielleicht brauchen wir gar keinen Fax mehr, wenn wir erstmal die Glasfaser hier haben. Haben Sie hier jetzt Glasfaser?
Nein, wir haben noch kein Glasfaser. Wir haben Maximum 250 Megabyte, was natürlich problematisch für uns in der Hinsicht ist. Es sind zwei verschiedene Paare. Einmal ist es natürlich problematisch, dass wir intern unsere ganzen Arbeitsprozesse komplett digitalisieren müssen, um attraktiv für den Markt zu bleiben. Und das andere Problem, was für uns eigentlich viel größer ist, ist natürlich der Gast. Der Gast kriegt natürlich auch nur 250 Megabyte rein. Wenn wir jetzt überlegen, bei 35 Zimmer, zwei Gäste pro Zimmer plus volles Hotel, wenn dann abends mal mehrere Zimmer vielleicht doch Netflix anmachen, wird es ein bisschen schwer.
Kann man schon hoffen, dass die keine Kinder mitbringen, denn die sind ja 24/7 drin.
Genau. Was uns einfach runterzieht, ist, dass diese Internetproblematik da ist. Wir sind stark daran am Arbeiten, mit öffentlichen Stellen und auch mit der Politik da zu reden, dass wir Glasfaser bekommen. Wir wissen es, wir werden es bekommen hier irgendwann mal, aber es ist unklar, wann. Und es ist unklar der Faktor wie. Und das ist natürlich für uns, wenn wir wirtschaftlich denken wollen und planungssicher denken wollen, natürlich sehr schwer.
Viel zentraler für Ihre Arbeit ist natürlich, was Sie gerade angesprochen haben, die Digitalisierung von Arbeitsprozessen, wie mit einem elektronischen Check-in. Wie sieht das bei Ihnen aus?
Also ich sage mal, der wichtigste und der größte Prozess, wenn wir am Gast denken, ist die Guest Journey, der Gast, wie der bei uns ankommt. Und die Guest Journey fängt nicht nur an er steht bei uns vor der Tür in der Rezeption und will einchecken, die fängt halt wirklich an der Internetseite. Ne? Ist die Internetseite, ist der Buchungsprozess dahinter, kann er bei uns buchen, hat er die Möglichkeit, uns schnell und einfach zu kontaktieren, fühlt er sich im Buchungsprozess sicher, gerade auch, weil vielleicht eine Zahlungsmethode angegeben muss, wie eine Kreditkarte, ist die Internetseite zahlungssicher, PCI-compliant ist und so ein Stichwort, was man da nennen kann. Im Idealfall checkt der Gast schon alleine ein, kommt bloß aus der Rezeption, kriegt den Schlüssel in die Hand gedrückt und das ist natürlich wichtig für Geschäftsreisende, die wollen schnell, die wollen nicht sich lange unterhalten, aber in der anderen Hand muss man halt auch immer diese Balance dazu finden, wir haben halt einen guten Mix von Geschäftsreisenden und Touristen und der Tourist, der will doch ein bisschen mehr Zeit haben, der braucht doch mehr Informationen und Aufmerksamkeit und dazu die Balance schaffen, da hilft uns Software. Wichtig ist halt immer dazu betrachten, die Digitalisierung ist nicht dafür da, den Prozess zu übernehmen, sondern unsere Leute, unsere Mitarbeiter zu unterstützen, dass sie mehr Zeit haben, um ihre Kernaufgaben eigentlich zu machen, was Gastbetreuung ist. Wenn wir im Bereich Personal gehen, ist natürlich das ganze Thema Personalmanagement eine große Sache. Wir haben da jetzt auch gerade Anfang des Jahres eine neue Software angeschlossen, was die komplette Dienstplangestaltung digitalisiert, vom Check-in zum Check-out, also einstempeln, ausstempeln, kann man so sagen, bis alle Personaldaten, die dahinter stecken. Und das funktioniert natürlich auch nur, wenn die Internetleitung stabil für den Mitarbeiter ist und er sich einchecken und auschecken kann. Die Idee dahinter ist, Vertrauen aufzubauen, ist Transparenz zu haben für unsere Mitarbeiter. Es wird aber ganz schnell verloren, wenn dann irgendwie die Verbindungen nicht gut genug sind. Ein anderes großes Thema ist das Zahlungssystem. Wir haben das komplette Zahlungssystem bei uns digitalisiert, wo der Gast halt im Buchungsprozess schon seine Karten angibt, das System automatisch nachher Belastungen antritt. Was dadurch einfach reduziert ist, sind menschliche Fehler. Früher war es so, jede Kreditkarte musste manuell eingetippt werden. Kann natürlich Tippfehler entstehen, da kann wirtschaftlicher Schaden entstehen, es kann für den Gast einfach auch unangenehm sein, weil er laufend die Kreditkarte nochmal neu angeben muss oder er wird nochmal gefragt. Das ist einfach alles durch, der Gast kommt, er ist bezahlt, er checkt ein, es ist einfach schneller und gemütlicher für ihn.
Wenn ich das jetzt so höre, ne, dann verstehe ich gar nicht, warum das immer noch so kompliziert ist und so eine langwierige Geschichte.
Es hängt viel mit Schnittstellen zusammen. Welche Hotelsoftware passt mit welchem Türöffnungssystem zusammen? Welche Hotelsoftware passt mit welchem Kassensystem zusammen? In der Vorbereitungsphase haben wir bestimmt ein halbes bis dreiviertel Jahr eigentlich nur Recherchearbeit und zu ITB gefahren, mit Menschen gesprochen. Das ist halt Arbeit, die wir investieren, die ja erstmal keinen Gewinn generiert. Jetzt haben wir natürlich diese glückliche Situation, dass wir den Wille haben, dass wir die Möglichkeit haben, dass wir uns die Zeit schaffen können, was vielleicht nicht alle schaffen. Und da muss man da auch durchblicken. Jetzt kommt vielleicht bei mir der große Vorteil dazu, dass ich so einfach so ein bisschen interessiert bin an Technik. Und dann fällt es mir vielleicht sehr leicht.
Sie haben ja hier internationale Mitarbeitende und Neuruppin, Altruppin, der Ortteil, wo wir hier sind, umgeben von Kranichen und Seen und großer Romantik. Liegt ja mitten im Brandenburger Land. An welchem Punkt profitiert die Altruppiner Gastronomie am meisten von ihren internationalen Erfahrungen?
Ich denke, wo man es am meisten sieht gerade, ist an unserem Mitarbeiterstamm, wie international sie sind. Wir haben mittlerweile, ich würde jetzt mal 10, 11 verschiedene Nationen hier.
Welche denn?
Wir haben von Indien bis Aserbaidschan, Kirgisistan, Marokko, Ukrainer, Kenianer, Vietnamesen, Amerikaner, haben wir viele verschiedene Nationen hier, weil diese Menschen zu motivieren, hierher zu kommen, kommt auch viel mit Verständnis. Was braucht er? Was ist ihnen wichtig? Und da, denke ich, haben wir jetzt einfach, dadurch, dass wir es selber schon so oft gemacht haben, die Möglichkeit, diese Leute gut aufzufangen, zu unterstützen. Und das ist nicht mal eigentlich neu gedacht. Das hat mein Vater schon, zu der Zeit hat er schon Ukrainer hier gehabt und Kenianer, wo ich noch nicht mal hier war. Und es fängt an, wir gehen zusammen mit ihnen zum Einwohnermeldeamt. Wir helfen denen bei der Wohnungssuche. So weit, dass wir ihnen ein Fahrrad geben, dass wir unterwegs sind. Das ist, denke ich, einer der großen Punkte. Das, was wir jetzt noch auch sprachlich intensivieren, dass wir jetzt einfach auch mehrere Fremdsprachen haben und dann diesen Querschnitt schaffen aus meinen und Evelyns großen Corporate America zu einem gut geführten Familienbetrieb.
Kulturwandel, das ist das große Thema. Eigentlich auch im Generationenwechsel bringen Sie auch eine internationale Gästeschaft mit?
Wir haben schon einen guten internationalen Gästestamm, gerade aus dem skandinavischen Raum, weil Neuruppin ist so ein schönes Durchreiseort. Gerade in den Sommerferien merkt man das immer wieder, dass die Skandinavier bei uns viel sind. Aber im Generellen auf jeden Fall ist es wichtig, sich andere Märkte zu erschließen. Und dazu gehören auch die internationalen Märkte. Was schnell unterschätzt wird, ist einfach, dass wir natürlich jetzt ein gutes Englisch sprechen hier vor Ort alle. Webseiten auf doppelsprachlich machen und die Buchungsprozesse, die E-Mails, die rausgehen. Man fühlt sich natürlich als Tourist aus dem Ausland wohler, wenn man in seiner Sprache angesprochen wird. Und da hilft uns natürlich, da kommen wir jetzt zurück zur Digitalisierung, da hilft uns nicht nur, dass wir Englisch können, da helfen uns in anderen Sprachen auch die künstliche Intelligenz und solche Sachen, die wir hier vor Ort natürlich auch schon mit anwenden, um halt irgendwann auf langfristige Art und Weise uns neue Märkte erschließen.
Nun sind Sie ja auch in der DEHOGA, Sie gehören auch schon so ein bisschen zum Arbeitskreis Tourismus der IHK Potsdam. Ist das was, was Sie dort auch anstoßen wollen, die internationale Öffnung der Hotellerie in Brandenburg fürs Internationale?
Im ersten großen Schritt geht es jetzt gerade in der DEHOGA für mich auch wirklich um das Thema Digitalisierung. Wir arbeiten auch gerade an einer sogenannten DEHOGA-App, wo das eines der großen Ziele ist, erstmal die DEHOGA-Verbände, die Landesverbände zusammenzubringen. dass man von gegenseitigem Wissen auch weiterlernen kann. Und das ist ja in einem Micro-Thinking schon mal der erste Öffnung in Internationalität für sich selber. Und die Chance, die wir sehen mit Mitarbeitergewinnung international, ist ja nicht nur für uns ein aktuelles Problem, es ist ja für jeden Gastronom ein Problem. Und der offene Austausch und das offene Helfen, ich denke, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Die Unterstützung in der DEHOGA an anderen Hotels da auch weiterzugeben, ist für mich eigentlich auch ein Anliegen.
Herr Krasnowski, Sie sind also jetzt wahrscheinlich erstmal ziemlich glücklich, ne? Der Sohn ist wieder da, die Schwiegertochter ist da, Enkelkinder sind auch da.
Um vielleicht noch zu ergänzen mit dieser Internationalität oder amerikanischem Flow. Also ich denke mal, das wird Markus und Evelyn Uni wollen, dass sie jetzt hier ein amerikanisches Fastfood-Restaurant draus machen, sondern eher High Class. Und sicherlich wird es eine Mischung geben zwischen dem, was die Leute hier gewöhnt sind und das, was international gang und gäbe ist. Aber ein Beispiel haben wir. Thanksgiving wird hier ja demnächst eine Veranstaltung sein. Und da hoffen wir natürlich, Leute anzulocken. Leute, die so und so international affin sind, aber es gibt ja auch Tatsache noch andere US-Amerikaner, die hier irgendwo leben. Und für die ist es ja ein ganz wichtiges Fest der Familie. Und genauso wollen wir zelebrieren. Und insofern zielen wir natürlich zum Beispiel mit diesem Thema ganz konkret auf diese Gäste ab. Könnte jetzt Markus, glaube ich, besser erklären, aber typisch ist ja, dass die Familie zusammensitzt und dann da der Truthahn und alles auf dem Tisch und man trifft sich, also alle kommen zusammen und so wollen wir dann auch machen, ne? Also da wird es jetzt keine Einzeltische geben, wenn jetzt Frau Schuster kommen würde, würde die dann nicht alleine sitzen dürfen, sondern die würde dann an einer langen Familientafel mitsitzen, auch mit Fremden zusammen und um dieses Thema nicht nur kulinarisch zu erleben, sondern eben halt auch persönlich zu erleben.
Das ist eine ganz tolle Sache, die Familienzusammenführung, das zum Herzstück zu machen und auch als eine neue internationale Tradition hier wieder einzuführen. Erntedank war ja auch über Jahrhunderte in Deutschland nur auf dem Gebiet der ehemaligen DDR lange Zeit verpönt als kirchliches Fest. Ein großes Ereignis. Also ich danke Ihnen ganz herzlich. Die Herrn Krasnowski, was war denn jetzt eigentlich in dem Übergabeprozess am schwierigsten und wann wird da abgeschlossen sein?
Das Schwierigste ist, sagen wir mal, dass Markus und Evelyn zu 100% die Erkenntnis und den Willen haben werden, das zu übernehmen. Sie sind in dem Prozess im guten Flow, aber genau erst denn, wenn mehr oder weniger das auch amtlich besiegelbar ist, ist der Prozess abgeschlossen, um die Zeitfrage zu beantworten.
Die Sie aber jetzt nicht beantworten.
Also wir haben Zeitrahmen gemeinsam definiert, von bis. Der richtet sich so ein bisschen nach meinem Alter, sag mal so. Ich bin der Älteste jetzt hier in der ganzen Konstellation. Und normalerweise gehen die Menschen in Deutschland mit 67 in Rente. Also hätten wir jetzt maximal noch 2 Jahre Zeit. Und wenn man eine Entscheidung getroffen hat, dass man das denn will, dann wird dieser Prozess von der Entscheidung angefangen bis zu dem, dass es denn tatsächlich stattfindet und auch beurkundet wird, der dauert ja mindestens nochmal ein Jahr.
Ich denke, die größte Herausforderung wird sein, für uns herauszufinden, bekommen wir die Probleme der Zeit, der Fachkräftemangel, bekommen wir unsere Ideen, unsere Visionen, die wir haben im gastronomischen Bereich, finanziert, bekommen wir die umgesetzt. Wir haben ein Unternehmen, was seit 35 Jahren erfolgreich ist, wo wir trotz alledem natürlich versuchen wollen, das Profil zu schärfen. Wir wollen eine höhere Qualität noch anstreben. Die Frage ist natürlich, die wir uns nicht beantworten können jetzt, das werden wir jetzt herausfinden, indem wir Testphasen haben, wird das hier fort angenommen.
Ich danke Ihnen ganz herzlich. Frau Krasnowski, die Herren Krasnowski, das war ganz toll. Besten Dank.
Danke sehr.
Danke auch.
Also alles perfekt bei Familie Krasnowski. Die Kinder kommen aus den USA zurück nach Altruppin ins Hotel am Alten Rhin und steigen voll mit ein. Die Ehefrau in der Küche, wo sie mit Leidenschaft neue Rezepte entwickelt, und ihr Mann digitalisiert unterdessen die Abläufe im Hotel, von der Buchung bis zum Check-in. Mit dieser Erkenntnis ausgestattet und einem wunderbaren Mittagessen komme ich zurück zu IHK Potsdam. Hier treffe ich Andreas Lehmann. Sie kennen ihn schon, den obersten Nachfolgeberater der IHK hier. Guten Tag, Herr Lehmann.
Ja, einen schönen guten Tag, Frau Schuster.
Sie haben es gehört, alles läuft super. Irgendwas vergessen?
Also der Fall zeigt uns, dass so ein Generationswechsel vorbereitet werden muss, aber auch durchaus, dass einige Jahre in Anspruch nimmt. Man könnte sagen, alles perfekt, aber man muss nicht außer Acht lassen, dass in so einer langen Zeit durchaus auch daran gedacht wird, dass mal der Altinhaber ausfallen könnte. Demzufolge Stichwort Notfallplanung.
Was gehört denn zu so einem Notfallplan, Herr Lehmann?
Ja, in der Regel bezeichnen wir als Notfallplanung, was ist geregelt, wenn der Inhaber, die Inhaberin mal ausfallen sollte, sei es durch einen Unfall oder durch andere Ereignisse. Das sind natürlich Sachen wie Vertretungsregelungen, wer hat den Hut auf, wer kann Zahlungen anweisen und in die Richtung, wo sind die Schlüssel, wer ist Ansprechpartner für Kunden und für die Lieferanten. Das sind Dinge, die unbedingt geregelt werden sollten.
Haben Sie dafür auch so ein Checkheft?
Ja, in der Tat. Wir haben jetzt ein neu aktualisiertes Notfallhandbuch. Das ist ideal, um solche Vorkehrungen zu treffen, dass eben auch alle Beteiligten in so einem Unternehmen wissen, wo was zu regeln ist und wo was vielleicht auch hinterlegt ist. Und das gibt für den, der das nutzt, durchaus die entsprechenden Hinweise und Erklärungen.
Ist das wie bei einem Testament? Muss man da nochmal Notar dazu bitten oder ist das wirklich was, was man so für sich ablegen kann, dass es quasi neben dem Telefon liegt?
Also vieles dieser Regelungen, die kann man für sich ablegen, aber wenn man natürlich auch gewisses werthaltiges Unternehmen hat, sprich Vermögen und vielleicht auch das an die Kinder weitergeben möchte und mehrere sind, dann sollte man natürlich das auch klären. Das heißt, vielleicht in Form eines Testaments oder eines Erbvertrages, weil nichts ist schlimmer als eine ungeregelte Nachfolge, wo sozusagen per se vielleicht die Hinterbliebene die Unternehmerin oder der Unternehmer wären.
Nun sind wir ja hier bei der IHK, Herr Lehmann. Und jedes Mal, wenn wir so ein Thema hatten, dann haben Sie gesagt, übrigens haben wir dazu in 2 oder 3 Wochen oder in einem Monat eine kleine Informationsveranstaltung. Ist das jetzt hier auch wieder so?
Ja, in der Tat. Hier haben wir das Online-Seminar zum Berliner Testament, was Unternehmer beachten sollten. Das geht genau in die Richtung. Wichtig ist, dass alle Betroffenen wissen, was passiert, wenn was eintritt. Und da ist das hilfreich, dass man durchaus dort entsprechende Informationen bekommt, damit auch so ein Unternehmen im Falle eines Falles nicht in Schieflage gerät.
Diese Schieflage, von der Sie sprechen, ist das nur eine Schieflage oder ist das sowas, wo man auch rüber krachen gehen kann, was also tatsächlich an die Existenz der Unternehmen geht?
Ja, das kann auch krachen gehen. Gerade dann zum Beispiel, wenn das Unternehmen als, sagen wir, Erbmasse zum Beispiel an die Ehefrau oder an die Kinder gehen, also an die Hinterbliebenen und gegebenenfalls dort Pflichtheitsansprüche zum Beispiel geltend gemacht werden, da kann die Liquidität des Unternehmens arg drunter leiden. Deswegen ist es aus meiner Sicht ratsam, zu Lebzeiten tatsächlich das innerhalb der Familie zu klären und dort sich Hilfe auch von außen zu holen, vielleicht durch einen Fachanwalt für Erbrecht. Dieser ist unter anderem bei uns in diesem Seminar auch da und wird dort sehr hilfreiche Ratschläge geben können.
So, nachdem wir jetzt allen Zuhörenden schon den Mund so wässrig gemacht haben, wie komme ich also nun in dieses Seminar?
Also dieses Seminar zum Berliner Testament ist am 20.11.25 um 16 Uhr. Einfach auch hier bei uns in der IHK sich melden oder in der Veranstaltungsdatenbank sich anmelden. Das sind Möglichkeiten, einfach dabei zu sein.
Kostet?
Das Online-Seminar ist kostenfrei, aber nicht umsonst.
Und man kriegt da einen Zugangslink von Ihnen oder wie wird das ablaufen?
Also alle, die sich online anmelden, bekommen auch einen Zugangslink, sodass sie dann sich zuschalten können. Selbstverständlich.
Wunderbar. Und danach wissen wir alle Bescheid.
Genau.
Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Lehmann. Wenn Sie das jetzt gehört haben und denken, das täte mich sehr interessieren, melden Sie sich. Wir werden auch den Link dazu nochmal in die Shownotes zum Podcast packen. Dann finden Sie das alles gleich. Falls Sie weitere Anregungen haben, Fragen oder falls Sie schon Tipps haben, die wir mit aufnehmen sollten, melden Sie sich bei uns. Wir freuen uns drüber. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit, Herr Lehmann, bis hierher.
Ich danke Ihnen auch. Schönen Tag wünsche ich Ihnen noch.
Danke, das wünsche ich auch allen Hörerinnen und Hörern. Und bei allem, was Sie vorhaben, machen Sie es auf jeden Fall in Brandenburg. Mein Name ist Stefanie Schuster und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Bis bald.
Tschüss.